Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tacheles Thüringen. Wir haben heute ein paar Themen zu besprechen, und zwar die Öl- und die Gaspreise. Sollen jetzt fallen? Ist das eine gute Idee, was dort die Bundesregierung vorhat? Oder trifft das doch nicht ganz den Punkt der Sache? Dann haben wir neue Umfragewerte. Wir schauen, wie die Landesregierung in Thüringen abschneidet, aber auch, wie die Thüringer auf die Bundesregierung gucken. Und dann noch einen Rückblick auf eine Tat von vor einem Jahr. Und da schauen wir, wie die Gemeinde damit umgeht, ob sich was gesetzesmäßig verändert hat.
Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen.
Lieber Fabian, du bist heute mit mir im Studio.
Hallo Elena, ja, du hast das jetzt schon einmal angeteasert, was wir vorhaben. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch. Lass uns anfangen. Es gibt neue INSA-Zahlen und wir haben abgefragt, wie wir das im regelmäßigen Turnus tun, wie zufrieden die Thüringer mit der Landesregierung sind. Und vielleicht kannst du sagen, wie zufrieden sind sie? Sind sie zufrieden, sind sie unzufrieden? Wie stellt sich das dar?
Ja, es stellt sich wenig verwunderlich dar tatsächlich. Die Zufriedenheit mit der Landesregierung, die INSA für uns gemessen hat, liegt bei 38%. Das sind eben die, die sagen, sie sind eher zufrieden oder sehr zufrieden mit der Landesregierung. Und sie wird mehrheitlich, das kann man schon sagen, sie wird mehrheitlich abgelehnt. 52% sind mit dieser Landesregierung aus CDU, SPD und BSW. Ich muss es andersrum sagen, BSW und SPD, damit wir auch die Größenverhältnisse gewahrt haben, unzufrieden.
Und kannst du ein bisschen sagen, woran das liegt? Weißt du, also ich meine, INSA fragt nicht ab, warum man unzufrieden ist, aber du hast doch eigentlich ein ganz gutes Gespür dafür.
Ja, ich würde einfach sagen, in der Analyse habe ich das Gefühl, dass die Landesregierung sich immer noch darauf vorbereitet, was sie denn jetzt endlich mal umsetzen will. Da lohnt, glaube ich, ein Blick zurück ein paar Wochen. Die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten Mario Vogt, wir hatten, glaube ich, hier auch schon drüber gesprochen, oder du mit Elmar in der letzten oder vorletzten Folge, wo Mario Vogt seinen Thüringen-Plan noch mal wirklich lang und breit erklärt hat und dort vor allen Dingen Gesetze angekündigt hat. Angekündigt hat ist, glaube ich, an der Stelle das entscheidende Wort. Er hat es mit einem Zeitplan versehen. Das muss man zur Ehrenrettung sagen, aber, und das ist mein Befund, etwas mehr als ein Jahr, nachdem diese Landesregierung ins Amt gekommen ist, oder es sind ja jetzt schon fast anderthalb Jahre, ist eben bisher wenig konkret geworden oder zu wenig konkret geworden, als dass die Brombeere es geschafft hätte, die Thüringerinnen und Thüringer von sich zu überzeugen. Und wenn ich den Satz noch sagen darf, dass die Linke eben als Mehrheitsbeschaffer in diesem Landtag immer mitgebraucht wird, macht Dinge schwieriger, macht Aushandlungsprozesse komplizierter und sorgt eben auch mit dafür, dass Sachen langsamer vorangehen und draußen vielleicht manches auch langsamer ankommt.
Ich habe auch den Eindruck, dass viel gesprochen wird tatsächlich. Also ich habe den Eindruck, dass Vogt viel kommuniziert, viel ankündigt und wie du es schon ganz genau gesagt hast, es kommt nachher nicht so richtig an. Jetzt frage ich dich, ist das ein Fehler in der Kommunikation oder ist das vielleicht irgendwas, wofür die Landesregierung gar nicht so viel kann, weil die Stimmung allgemein im Land einfach von der Unzufriedenheit geprägt ist, weil es so viele Probleme gibt? Oder ist es von allem ein bisschen?
Von allem ein bisschen ist, glaube ich, ein Punkt, der zutrifft. Wir können uns jetzt einfach machen, wir können es uns jetzt zum Beispiel so einfach machen, wie das sich SPD-Landesvorsitzender Georg Mayer gerne macht, der dann sagt, ja, die SPD hat schlecht abgeschnitten, weil es hat sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen damals in Baden-Württemberg Cem Özdemir und Manuel Hagel geliefert. Deswegen haben wir schlecht abgeschnitten. Oder wir sind die Bundes-SPD gibt uns keinen Rückenwind. Können wir alles machen, ist kein Problem. Aber diese Landesregierung, und da muss man eben auch Mario Vogt als Ministerpräsidenten und seine beiden Stellvertreter, Georg Mayer, SPD und Katja Wolf, BSW, beim Wort nehmen, ist eben angetreten, um das Leben der Thüringerinnen und Thüringer nicht nur besser zu machen, sondern auch einfacher zu machen. Und das eben mit Dingen, die hier vor Ort beschlossen werden können. Ich will mal ein Beispiel sagen. Das Bürokratieentlastungsgesetz.
Da muss ich auch gerade dran denken, witzig.
Was Herr Mario Vogt auch in dieser von mir schon erwähnten Regierungserklärung thematisiert hat. Das ist immer noch nicht da, auch wenn der Ministerpräsident gesagt hat, es wäre längst beschlossen. Interessante Blicke bei den Linken, als er das sagte in der Regierungserklärung. Das fehlt eben immer noch. Es ist in der ersten Lesung durch den Landtag, ja, aber es ist eben noch nicht da. Ne? Obwohl es immer schon wieder wie Demonstranz hergenommen wird, als schon beschlossen. So, das ist so ein Punkt, wo ich dann sage, ja, sorry Leute, dann seht doch mal zu, dass ihr die Dinge erstmal fertig aufgleist, dass die Dinge da sind, dass sie Wirkung entfalten können und dann dürft ihr sie auch gerne abfeiern, wenn sie gut gelaufen sind.
Jetzt muss man aber auch dazu sagen, das letzte Mal im Feld waren wir, da weiß ich gar nicht, Anfang Januar?
Ungefähr.
Ja, ne? Kurz nach der, kurz nachdem das Plagiat oder öffentlich wurde quasi, oder das scheinbare Plagiat. So.
Das Plagiat. Das hat er ja selber zugegeben. Und jetzt ist eben nur die Frage, reicht das, um ihm den Doktortitel abzuerkennen? Man kann von Plagiat sprechen, hat er selber auch getan.
Gut, dann ist das Wording in dem Fall in Ordnung.
Er hat es nicht Plagiat genannt, aber gut, das können wir machen.
Und was ich ganz interessant finde, ist, dass damals schon die CDU eigentlich wenig verloren hat und jetzt quasi auch. Man könnte meinen, die AfD probiert das immer wieder, zu sagen, hey, guck mal, Vogt ist doch eigentlich nicht der Mann an der Spitze, den ihr gerne haben wollen würdet. Das zeigt sich durch diese Plagiatsgeschichte. Es gab wenig Veränderung bei den Zahlen insgesamt, sowohl nach unten als auch nach oben. Die einzige Partei, die bei denen es Veränderung gab, war die AfD, die hat 1 Prozentpunkt dazu gewonnen und die SPD, die hat 1 Prozentpunkt verloren. Aber ich würde sagen, so richtig große Ausschläge sind nicht zu spüren.
Wir müssen erstmal eins sagen, vielleicht sage ich die Zahlen nochmal.
Haben wir noch gar nicht
AfD
gesagt.
War bei 39 Punkten in der Umfrage, die CDU bei 24, die Linke drittstärkste Kraft bei 14, BSW bei 7, die SPD bei 6, die Grünen bei 3 und dann haben wir Sonstige bei 7. Da ist auch die Partei der Freiheit, wie sie sich selber gerne nennt, dabei, die FDP. Und du hast gerade schon gesagt, es gab keine Veränderungen, SPD minus 1, AfD plus 1. Das ist alles in der Fehlertoleranz. Ja? Also das hat sich alles ziemlich manifestiert. Was man, glaube ich, analysieren kann, wenn man die 24% der CDU sich anguckt, dann ist die CDU auf ihre Kernwählerschaft zusammengeschmolzen. Mhm. Ja? Die war ja schon deutlich stärker in Thüringen. Die hat auch schon mit absoluter Mehrheit regiert. Aber diese 24%, da würde ich auch sagen, vielleicht 3-4 runter, 2-3 hoch, dann sind wir bei der Kernwählerschaft der CDU. Das starke Eichsfeld, was es immer noch gibt, der Landtagspräsident Thaddäus König kommt daher, hat den Wahlkreis direkt gewonnen. Auch mit
du kommst auch daher.
Ich komme auch daher. hat den Wahlkreis gewonnen mit einem guten Ergebnis. Das trägt dann eben so eine Säule auch. Und bei den anderen.
BSW immer noch bei 7%. Ja. Also Katja Wolf kann nicht allzu viel falsch gemacht haben, oder?
Jetzt müssen wir mal gucken, wo das BSW herkommt. Von 15 bei der Wahl.
Aber wir müssen auch schauen, wo das BSW in anderen Ostländern, in anderen Ländern ist.
Ja, da ist ja Thüringen dran schuld.
das ist jetzt aber das Wording von Frau Wagen.
Da ist das BSW, dass das BSW sich da so zerlegt. Nein, wir schweifen ab. Also das BSW bei 7%. Offenbar ist da auch so ein Stamm möglicherweise jetzt erreicht von wirklich Überzeugten, die sagen, der Thüringer Weg ist der richtige Weg. Und diese 7% würden eben auch reichen, um im nächsten Landtag wieder vertreten zu sein. Wir haben erst 2029, so denn alles so läuft, Wahlen. Und wir gucken mal, wie das nach der Sachsen-Anhalt-Wahl im September aussieht. Aber ja, BSW unverändert, das ist so. Die Linke ebenfalls hat sich als Oppositionskraft stabilisiert. Und die SPD, die ehemalige Volkspartei, mit einem Bein über dem Abgrund. Immer noch.
Immer noch und kann sich nicht so richtig fangen und hat, finde ich, noch keine Antwort auf die Frage, wie bekommen wir es wieder hin.
Die SPD hat, wenn man sie fragt, eine Antwort. Ne? Das heißt immer arbeitende Mitte. Wir kümmern uns um die arbeitende Mitte, aber das macht sie nach jeder Wahlniederlage und das macht sie nach jeder Wahlniederlage falsch.
Genau, und das ändert nichts an den Zahlen.
Das ist richtig. Lars Klingbeil als Bundesvorsitzender versucht das jetzt ein bisschen mehr auch. Die Bundesregierung hat ja Reformen, Entlastungen und so weiter angekündigt, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen über die AfD reden als stärkste Kraft. 39 Punkte. Wie schaust du drauf?
Ich würde sagen, wir sagen immer, sie hat irgendwann ihren Top erreicht, glaube ich.
Das haben wir bei 10 gesagt, bei 20, bei 30.
Genau. Ich denke, dass die AfD es einfach schafft, viele wütende, viele unzufriedene, viele Menschen abzuholen, viele Menschen anzusprechen, die sie von den anderen Parteien nicht gesehen fühlen. Ich würde jetzt sagen, dieser plus 1% würde ich jetzt noch nicht als diese große, also dieses große, wir sind jetzt bald an der Macht, sehen wollen. Aber dennoch trifft die AfD mit den Themen, die sie besetzt, denke ich, schon einen Kern.
Sie besetzt ja oftmals Themen alleine. Aber ich neige nicht dazu, wie du ja auch nicht, diesen Traum von der absoluten Mehrheit, den Björn Höcke ja fortgesetzt träumt. Der Björn Höcke übrigens, der zahlreiche Ministerpräsidentenwahlen verloren hat in den letzten Jahren. Die AfD hat ein Wählerpotenzial von 46%, das hat INSA für uns gemessen. Sollte sie dieses Wählerpotenzial ausschöpfen, dann wäre sie wahrscheinlich an einer absoluten Mehrheit dran. Aber, und da müssen wir auch immer sehr vorsichtig sein und sehr genau sein in der Analyse, wenn man sich die AfD-Ergebnisse bei den letzten Landtagswahlen anguckt, dann hat die AfD immer deutlich schlechter abgeschnitten, als Umfragen ihr vorausgesagt haben. Und das darf und kann man an der Stelle nicht ignorieren. Insofern ist sie noch ein Stück entfernt von dem Traum, den der AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke zweimal rechtskräftig verurteilt, das darf ich an der Stelle auch noch sagen, und Landesvorsitzender einer vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Partei. Ich mache die Klammer auf an der Stelle, Beschwerde-E-Mails bitte an meine E-Mail-Adresse, weil ich das wieder gesagt habe, Klammer zu.
Gehört nun mal dazu.
Es gehört dazu, es gehört auch zur Wahrheit dazu. Ja. Insofern ist die Partei offenbar noch ein ganzes Stück weit entfernt.
Wenn man direkt den Ministerpräsident wählen könnte, würde es ein Rennen geben zwischen Björn Höcke mit 20% und Mario Vogt mit 18%. Ganz kurz noch dazu. Was ich aber interessant fand daran ist der Blick auf Georg Mayer. Der hat nämlich innerhalb der SPD irgendwie nicht so eine richtig große Unterstützung. Nur 21% würden ihn da wählen. Aber 42% der Grünwähler. Ist das nicht einigermaßen spannend?
Ist das vielleicht der Grund, warum die Grünen weiterhin bei 3% sind?
Vielleicht schon. Nun gut.
Dass Georg Mayer innerhalb der SPD keine oder weniger Unterstützer hat als möglicherweise seine Vorgänger als Landesvorsitzende. Das kann man ja immer wieder beobachten. Erinnere nochmal an die Wahl des Landesvorsitzenden SPD vor anderthalb Jahren. Deswegen kann man das machen, weil bald wieder eine Landesvorsitzendenwahl ansteht, wo er ohne Gegenkandidaten ein miserables Ergebnis von knapp über 60% bekommen hat. Ich glaube, bei Georg Mayer, das habt ihr ja letzte Woche hier auch schon besprochen, muss sich die SPD langsam die Frage stellen, ob er noch der richtige Mann für diese Partei in dieser Situation in diesem Bundesland ist, oder ob er einfach nur deshalb noch Landesvorsitzender und Innenminister ist, weil man ihn nicht auswechseln kann in einer Regierung, weil ansonsten die SPD aus der Regierung fliegt und ansonsten man sich noch mehr Stimmen bei der Linken borgen müsste. Aber das ist eine Frage, die muss die SPD sich beantworten. Die wird die SPD sich auch beantworten, ob sie das schon bei ihrem Parteitag zum Jahresende, ich glaube im November, tun wird, das wird sich zeigen. Ich glaube, hier sind im Hintergrund schon einige dabei, über eine Nachfolge von Georg Mayer zu entscheiden. Und da werden wir mal schauen, wer das am Ende sein wird. Fakt ist nur, derjenige, und das ist einfach auch ein altes SPD-Gesetz, auch in Thüringen, derjenige, der Georg Mayer am Ende stürzen wird als SPD-Landesvorsitzender, der wird es definitiv nicht werden.
Schauen wir mal ein bisschen über Thüringen heraus und schauen in den Bund. Da sehen wir, auch das haben wir gemessen, die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung in Thüringen ist relativ hoch. 79% der Thüringerinnen und Thüringer sind sehr oder eher unzufrieden. Nur 3% sind uneingeschränkt zufrieden. Fabian, woran liegt's? Macht Merz und sein Kabinett, machen die nur Blödsinn?
Du fährst nicht so viel Auto, ne?
Ich fahre tatsächlich. Ich habe gar kein Auto.
Ja. Fahr einfach mal an der Zapfsäule vorbei, guck dir mal die Spritpreise an und dann glaube ich, haben wir schon einen Grund, weil wir waren jetzt mitten auch in dieser Zeit, wo die Spritpreise so eskaliert sind im Feld. So, und dann ist eben die deutsche Bundesregierung die durch Zetern und Zaudern auffällt. Wir nehmen jetzt am Dienstag auf, einen Tag, nachdem CDU und SPD verkündet haben, sie wollen zumindest die Energiesteuer senken für 2 Monate. Das wird 17 Cent ungefähr ausmachen am Liter. Das ist dann schon wieder eine etwas spürbarere Entlastung. Aber eben zu einem Zeitpunkt, als in Spanien, in Luxemburg, in Belgien, in Polen, egal wo man hingeschaut hat, alle Regierungen schon, und da sind wirklich nun auch ein paar dabei, die nicht als sozialistisch, kommunistisch aufgefallen sind in der Vergangenheit, als alle Regierungen schon gehandelt hatten. Und da kommt jetzt wir um die Ecke oder unsere Bundesregierung um die Ecke und legt da so einen Vorschlag vor für 2 Monate. Ich warte jetzt noch auf die Pressemitteilung der Ostministerpräsidenten der CDU, die dann sagen, wir haben es aber erreicht, weil wir es gefordert haben.
Genau. Mario Vogt immer wieder.
Mario Vogt, Sven Schulze, das ist der aus Sachsen-Anhalt, der Nachfolger von Herrn Haselhoff, der jetzt wieder Ministerpräsident werden will, und Herr Kretschmer, die werden dann bestimmt sich noch dafür feiern, dass sie das erreicht haben. Nun gut, geschenkt, aber ich glaube, das ist ein Grund dafür, wo diese große, hohe Unzufriedenheit einfach herkommt.
Und jetzt muss ich dich fragen, Fabian, du bist Raucher, rauchst du lieber oder fährst du lieber Auto? Beides wirst du dir wahrscheinlich nicht mehr leisten können.
Ich werde weiterhin versuchen, mir beides zu leisten, um meinen Beitrag zum Steueraufkommen in diesem Land zu leisten.
Na gut.
Interessant, aber bei der Tabaksteuer ist ja Folgendes. Die Erhöhung sollte eigentlich mal dafür genutzt werden, um die Löcher in der Rentenkasse zu stopfen. Jetzt verfrühstücken wir die aber, um die Energiesteuer für 2 Monate auszusetzen.
Man kann sich schon fragen, ob das irgendwie eine richtige Maßnahme ist oder ob nicht andere Maßnahmen wirkungsvoller gewesen wären, als die, die gestern getroffen wurden. Ich wäre zum Beispiel für ein Tempolimit. Ich glaube, das hätte auch schon relativ
viel. Was hätte ein Tempolimit gebracht?
Na, man verfeuert nicht mehr so viel Öl auf der Autobahn.
Ach so.
Oder Gas.
Tempolimit ist der letzte Schwachsinn. Sorry, Elena, aber.
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist tatsächlich einfach, hätte man mal drüber nachdenken
können. Ich bin doch als Autofahrer selber dafür verantwortlich, wie ich meinen Spritverbrauch gestalte. Und wenn ich mit Tempo 120 eine ordentliche Reisegeschwindigkeit habe und mit Tempo 150 sogar 2 Minuten später, 2 Minuten eher am Ziel bin, sorry, dann die meisten fahren doch sowieso ihre normale Reisegeschwindigkeit. Und ja, jetzt kommen natürlich wieder die sagen, okay, das sind aber die mit den Firmenwagen, die dann auf der linken Spur jetzt endlich Platz haben, weil alle, die ihren Sprit selber bezahlen müssen, die fahren jetzt ganz langsam auf der rechten Spur.
Machen sie ja nicht.
Es reguliert sich doch von selbst. Ich brauche doch kein Tempolimit. Was will ich den Leuten noch alles vorschreiben?
Ich finde das
eigentlich. Ich will die FDP zurück.
Ich finde das eine sehr, sehr sinnvolle.
Ich will die FDP zurück. Die wollte nie ein Tempolimit.
Gut. Ja, brauchst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen.
Dass die wiederkommt, ja, okay.
Nee, unsere Regierung ist, glaube ich, nicht mutig genug, um das einzuführen. Also hab da mal keine Gedanken. Gut. Jetzt können wir noch sagen, dass die Mehrheit der Thüringer oder 37% der Befragten das eigentlich auch ganz gut finden würden, wenn wir wieder Öl und Gas aus Russland beziehen würden. Wie stehst du dazu?
Tja. Würde alles deutlich günstiger machen. Ich finde einfach, auch nach den vielen Jahren, die es diesen Krieg jetzt gibt in der Ukraine, kann man das nicht so einfach machen, ohne zu ignorieren, was dieser Despot, was Wladimir Putin da in der Ukraine angerichtet hat. Insofern wäre ich bei den 51% nicht dabei. Ich wäre eher bei der anderen Seite, ja? Die sagt, das können wir nicht so einfach wieder machen. Wie stehst du dazu?
Ich denke, es ist nicht gut, zu einer Abhängigkeit zurückzukehren, von denen wir gespürt haben, dass uns das nicht in Krisenzeiten auch nicht hilft. Ich denke, man sollte andere Energieformen finden, erneuerbare Energien stärken und nicht wieder zurückgehen. Ja, aber das ist meine persönliche Meinung.
Also ich habe jetzt gerade gesagt, ich bin bei der anderen Seite. Ich bin aber nicht derjenige, der sagt, wir dürfen nie wieder Geschäfte mit Russland irgendwann machen.
Habe ich auch nicht gesagt. Nee.
Das schon, aber da müssen vorher ein paar Dinge geklärt sein. Und da muss vor allen Dingen dieser Mensch, der da gerade Wladimir Putin der da gerade fortgesetzt Krieg führt und ja auch seine eigenen Leute, sein eigenes Volk dort unten auch verheizt, ja, der muss wahrscheinlich, darf der gar nicht mehr regieren in Russland. Ja. Aber da sind wir Gott sei Dank kein außenpolitischer Podcast an der Stelle. Aber wir können ja eine Meinung haben dazu.
Außenpolitisch sind wir nicht. Hier in Thüringen bleiben wir schon. Fabian, ich möchte mit dir ein ganz anderes Thema noch besprechen. Und zwar hat sich am 11. April gejährt, eine Tat gejährt in Klettbach. Ich weiß nicht, ich habe es noch ganz gut in Erinnerung, ich denke auch.
Ich wollte gerade sagen, willst du das mit mir besprechen oder soll ich das nicht lieber mit dir besprechen? 11. April 2025 in Klettbach, wirklich ein dramatischer Tag für den Ort. Und du warst damals eine der ersten Reporterinnen vor Ort.
Genau, ich war mit den Kollegen Elmar Otto dabei. Wir hatten wir waren in der Redaktion und dann kam der Anruf und dann wurde kurz überlegt. Und dann hast du mich und Elmar.
Wir haben dann damals entschieden, ihr müsst dahin.
Genau, ja. Zu zweit waren wir dann da. Und
vielleicht sagst du einfach nochmal, was ist passiert an dem Tag?
Genau, es war alles, wir wussten nicht allzu viel. Wir wussten, es gibt 4 Tote, ein Mann ist tot, eine Frau ist tot, eine Familie, ein Kind, ein Junge und ein Mädchen. Die Hintergründe wussten wir noch nicht so richtig. Wir wussten nicht, was passiert ist. Es hat sich nachher alles so peu dann quasi ergeben und kam immer mehr ans Licht. Ich war vorher noch nie in Klettbach. Das war mein erstes Mal dort, zum ersten Mal zu Besuch. Und es ist ein sehr, sehr friedlicher Ort. Also
ich glaube, muss noch mal sagen, weil du gerade gesagt hast, ein Mann war tot, eine Frau und 2 Kinder. Ich glaube, das können wir an der Stelle schon mal sagen. Ne? Der Mann hat seine Frau und die beiden Kinder erschossen und dann sich selbst gerichtet.
Genau, das kam dann auch. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, ob das dann nachher und nach. Nee, das wussten wir, glaube ich, schon. Ne?
Das wussten wir,
ja. Genau. Der Mann war Polizist, war 49 Jahre alt, war auch im Ort sehr bekannt, stellvertretender Bürgermeister gewesen, CDU-Mitglied und eigentlich eine gut integrierte Familie. Mhm. Und wir waren da und man hat tatsächlich richtig gemerkt, wie so eine Gemeinschaft in so einer Schockstarre verfallen ist irgendwie. Es waren Menschen, die geguckt haben, quasi in ihren Häusern, aber immer mal wieder so rausgeguckt haben, mit denen wir dann auch gesprochen haben, die das dann auch alle nicht fassen konnten. Wir haben mit der Polizei gesprochen, bei der auch eine große Trauer, würde ich sagen, einfach da war.
Ja, weil niemand damit gerechnet hat bei der Polizei. Also da war ich dann auch relativ tief mit drin. Es war im Personalrat auch angesehen. Und der hat dann so eine Wahnsinnstat begangen. Ich glaube, muss einfach nochmal sagen, warum sprechen wir jetzt auch nochmal darüber? Ein Jahr später ist ja immer 2 Fragen. Wie geht so eine Gemeinde damit um in Thüringen im ländlichen Raum? Und wie ist auch die Polizei damit umgegangen? Denn er hat, so viel ist auch klar, für diese Wahnsinnstat seine Dienstwaffe verwendet.
Genau. Und das haben wir jetzt zum Anlass genommen, du hast es schon gesagt, um nochmal drauf zu schauen, um nochmal zu gucken, hat sich was verändert, vielleicht auch in der Gesetzgebung. Der Mann hat ja die Dienstwaffe mit nach Hause genommen.
Hat sich denn was verändert?
Genau, es hat sich tatsächlich dahingehend nichts verändert. Ich habe die Polizei gefragt und die hat gesagt, die Gesetze seien eigentlich genügend oder ausreichend gewesen, die gesetzliche Lage sei gut genug gewesen. Es hat sich dahingehend was geändert, dass man gesagt hat, okay, wir bieten mehr psychologische Hilfe an. Mhm. Also es gibt Angebote, die werden jetzt quasi auch noch mehr nachgefragt. Auch die Führungskräfte nehmen diese Angebote innerhalb der Polizei mehr an. Ansonsten gesetzesmäßig hat sich nichts geändert. Was sagst du, ist das schlimm, ist das okay? Ist das, muss man immer nach so einer Tat dann irgendwie darüber sprechen?
Ich glaube, was nach so einer Tat, bei der ein Polizist der Täter ist und seine Familie mit aus dem Leben reißt, also es ist ein erweiterter Suizid.
Da wollte ich auch nochmal mit dir drüber reden, weil dieses Wording, erweiterter Suizid, das sagt man Glaube ich nicht mehr. Ich habe nämlich Leserpost
Eigentlich
bekommen.
Ist es ein Dreifachmord, ne?
Eigentlich ist es ein Mord. Ich habe, wie gesagt, Leserpost bekommen. Die haben sich über das Wording aufgeregt. Ich habe geschrieben, es ist, tötete seine Familie. Quasi die eine Leserpost hat gesagt, aber es ist ein erweiterter Suizid. Da würde ich sagen, nein. Erweiterter Suizid ist, flacht das alles ab. Hm. Das bezeichnet nicht das, was es eigentlich war. Die andere Leserin hat gesagt, das ist ein Femizid. Kann man sich wahrscheinlich auch drüber streiten, aber missachtet so ein bisschen auch die Kinder, die dabei eben auch
ignoriert das völlig.
Genau, getötet worden waren. Deswegen würde ich sagen, erweiterter Suizid in meinem Begriff nicht als Begriff ausreichend, genau.
Kann ich mitgehen, tatsächlich auch in der Begründung. Am Ende war ja wirklich die Frage, oder wo man jetzt eigentlich herkam, ist nach solchen Wahnsinnstaten, egal wie man sie jetzt nennt, wenn ein Polizist beteiligt ist, ist es immer reflexartig, das Rufen danach, man muss Dinge verschärfen bei der Aufbewahrung von Dienstwaffen. Wir kennen das in Thüringen, es gab auch schon mal einen anderen Fall in Thüringen, wo jemand mit der Dienstwaffe erschossen wurde. Das gab es alles schon, wo sich selbst erschossen hat, so rum. Ich glaube tatsächlich, also zu dem, zumindest das, was wir wissen, was wir auch recherchieren konnten, so tief lässt man uns da ja auch nicht reinblicken, dass die Bestimmungen, die es gibt zum Aufbewahren von Dienstwaffen, die müssen dann zum Beispiel auch abgegeben werden, wenn man zum Beispiel länger krank ist, dann ist noch die Frage, wann bekommt man sie wieder, wie bekommt man sie wieder, wie wird man da betreut und wie wird man da vor allen Dingen auch psychologisch untersucht. Ich glaube, diese Bestimmungen sind tatsächlich ausreichend. Ja? Waffengesetz bestimmt da Dinge, Polizei bestimmt da Dinge. Sie müssen aber auch ordentlich durchgesetzt werden. Und da sind auch weiterhin Fragen offen, aus meiner Sicht zumindest. Da haben wir auch noch keine vollständige Transparenz bisher herstellen können. Ich glaube, die Polizei will dieses Thema auch gerne ad acta legen. Die Polizei hat für sich kein Versagen festgestellt, beziehungsweise die haben natürlich nicht selber bei sich ermittelt und geguckt, dass sie nichts falsch gemacht haben. Das haben dann schon andere getan. Auch an der Stelle diese Klarstellung, glaube ich, wichtig. Und man möchte das Thema lieber ad acta legen. Das hast du ja auch gemerkt in der Recherche, als du jetzt in Gladbach selber warst. Da gab es ja auch Stimmen, die gesagt haben, muss man das nochmal neu aufrollen? Warum muss man sich das jetzt eigentlich nochmal angucken?
Genau, ich hatte das Gefühl, dass eigentlich diese Sehnsucht nach dem Vergessen sehr großes Ort wollte nicht, dass man die ganze Zeit damit in Verbindung gebracht wird. Ein Gladbacher hat mir auch gesagt, naja, wenn ich in Erfurt bin und erzähle, ich komme aus Gladbach, die erste Ansprache ist dann halt eben die erste Frage, war das nicht damals bei euch, war das nicht so? Ich kann das also schon ein bisschen oder ein Stück weit nachvollziehen. Ich denke jedoch auch, dass nicht sprechen eigentlich nicht hilft und ich finde auch, dass
du bist auch auf einem sehr redseligen Bürgermeister oder sehr, nicht redselig, sondern sehr transparenten Bürgermeister getroffen in der Recherche, ne?
Genau, André Köhler, Bürgermeister von Gladbach, der war tatsächlich schon gewählt, als diese Tat stattgefunden hat, war aber noch nicht im Amt. Damals war noch Franziska Hildebrandt im Amt. Wir hatten alle mit ihr so ein bisschen zu tun im Zuge der Tat. Franziska Hildebrandt zum Beispiel, die habe ich, glaube ich, dreimal probiert zu erreichen. Die hatte währenddessen auch relativ viel gemacht, seelsorgetechnisch, und hat da viel koordiniert. Ich hätte gerne mit ihr gesprochen und gefragt, wie es denn ist, wie es denn heute war. Und die war aber nicht mehr, nicht bereit, mit uns zu sprechen. Man muss auch sagen, die Stimmung in Gladbach, so hatte ich das Gefühl, gegenüber Franziska Hildebrandt ist so ein bisschen kritisch. Es gab ganz komische Sachen. Irgendwie wollte sie nochmal antreten als Bürgermeisterin, hat dann aber eine Frist verstreichen lassen, wurde dann nicht auf dem Zettel gestanden und hat dann per Facebook dazu aufgerufen, quasi hat so Bildchen verteilt, wo der Wahlzettel sie dann ihren eigenen Namen da drauf geschrieben hat und so, wenn ihr mich wählen wollt, dann macht das so. Und die Übergabe zwischen den beiden, also soll auch nicht ganz so gut funktioniert haben. Jetzt hat André Köhler, hat sich aber dennoch mit mir getroffen und hat mir auch klar und deutlich gemacht, dass dieser Ort quasi nicht mit dieser Tat verbunden werden möchte, dass es ganz viele andere Themen gibt, die sie dort beschäftigen, dass man dennoch probiert, so einen individuellen Umgang damit zu finden, da zu sein, Hilfsangebote zu schaffen. Und das alles auf eine sehr respektvolle, wie ich finde, Art und Weise, hat einfach für Transparenz gesorgt. Und auch wenn man kann für Transparenz sorgen, auch wenn man sagt, okay, eigentlich will hier niemand, dass das nochmal aufgegriffen wird. Und ich nötige Ihnen da Respekt ab, tatsächlich.
Ich glaube, das ist auch die Botschaft, die wir bei uns jetzt hier mitnehmen können. Klettbach ist wirklich ein wunderschöner Ort. Ich war da zuletzt im Landtagswahlkampf 2024 an einem Wahlkampfstand von einem CDU-Politiker. Und wirklich ein wunderschöner Ort. Und er hat, das sage ich jetzt nochmal positiv über Klettbach, und dann kann jeder Hörer und jede Hörerin selbst entscheiden, ob sie mal hinfährt. Man erreicht Klettbach ganz wunderbar mit dem Bus.
Das
stimmt. Weil da mehrere Buslinien aus verschiedenen Landkreisen sich kreuzen. Insofern kommt man aus vielen Himmelsrichtungen ganz gut nach Klettbach mit dem Bus und muss noch nicht mal teures Benzin verfahren, was man irgendwie ganz teuer an der Zapfsäule gekauft hat. So, da hat man dann den Bogen auch wieder gespannt und sind ja jetzt schon bei 30 Minuten, die wir schon miteinander reden. Dann müssen wir jetzt noch über Tops und Flops reden.
Wir sollten jetzt noch über Tops und Flops reden.
Würde ich auch sagen. Du hast uns, eben haben wir schon angeteasert, damals für entschieden, den Top der Woche mitgebracht. Sag mal, wer das ist, bitte.
Der Top der Woche ist für mich André Köhler. Einfach, weil er für diese Transparenz gesorgt hat, weil er offen war, weil er ehrlich war und weil er für seine Gemeinde eingestanden ist. Und ich finde, das kann man jemanden auch mal positiv zugute halten.
Gehe ich tatsächlich mit und würde sogar noch einen draufsetzen und sagen, der Mann hat auch Medienarbeit an der Stelle verstanden. Der hat auch verstanden, warum wir als Medien eben auch immer noch mal wieder drauf gucken, auch drauf gucken müssen, um eben auch Transparenz herstellen zu können. Und deswegen gehe ich da bei dieser Entscheidung völlig mit. Und wir gucken noch auf den Flop der Woche. Den hast du auch in petto und ich bin gespannt.
Unser Flop der Woche ist ein Mann, der hier und heute im Podcast gar keine Rolle gespielt hat, dafür aber in der Berichterstattung in der vergangenen Woche. Sein Name ist Stefan Siebert. Siebert ist Ex-Vorstandschef der VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden, auch bekannt als Effenberg Bank. Er verklagt jetzt seinen ehemaligen Arbeitgeber, weil die ihn rausgeschmissen haben und gesagt haben, hey, du solltest auch ein bisschen dafür bezahlen, was du wieder gut gemacht hast.
Also sein Arbeitgeber jetzt verklagt, qualifiziert ihn fast schon wieder als Top der Woche. Nein, das war ein Spaß. genau, den haben wir uns, kann ich auch mitgehen. Effenberg Bank, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Der ehemalige weltbekannte Fußballspieler Stefan Effenberg, Stinkefinger Stefan Effenberg, der hat dort, war dort angestellt, ne?
Genau, der sollte sich dort um das Fußballgeschäft kümmern. Seine Frau hat irgendwie auch Trikots gemacht, also keine Ahnung, Modegeschäft dort gemacht. Alles sehr, sehr komisch, sehr, sehr wenig.
Deswegen wird die arme Bank jetzt immer mit Herrn Effenberg verbunden. Gut, sei es drum.
Für uns der Flop der Woche.
Und wir sind am Ende der aktuellen Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken, gerne bewerten, egal wo ihr uns hört. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt gerne uns eine Mail, kommentiert von mir aus auch, wir lesen das alles, wir beantworten das auch und wir hören uns an dieser Stelle nächste Woche wieder.
Vielen Dank, Fabian.
Danke dir.
Ein Podcast von Funke.